zu diesem Thema lutherische Liturgie sagen? Es ist ja erst einmal klar, dass lutherische Liturgie eine Einschränkung ist. Es geht also nicht um alle Liturgie, weil das Wort Liturgie noch nicht mal unbedingt christlich ist. Das bezeichnet nicht nur den christlichen Gottesdienst, sondern das Wort kommt aus der griechischen Sprache und heißt Dienst für Gott oder für die Götter. Also Gottesdienst oder auch Gottesdienstablauf. Beides kann dieses Wort Liturgie bedeuten. Natürlich, wenn es heißt lutherische Liturgie, geht es also erstmal um die christliche Liturgie und dann in ihrer lutherischen Form und in ihrem lutherischen Inhalt. Also ein Teil von der Gottesverehrung, die es ja auf der ganzen Welt gibt. Also Liturgie heißt Gottesdienst oder Gottesdienstablauf. Als nächstes möchte ich darstellen in kurzen Punkten, wie sich der Gottesdienst innerhalb der Kirche entwickelt hat. Da gibt es auch ein schönes Buch, was ich dann mal zeige, von der EKD, wo man so nachlesen kann, wenn man was zum Gottesdienst wissen will, eine Orientierungshilfe. Kann ich dann mal zeigen, wen das interessiert. Dort wird darauf hingewiesen, dass es drei Entstehungsräume gibt, aus denen sich der Gottesdienst entwickelt hat. Das ist der jüdische Tempel, da gab es ja nur einen. Dort haben die Juden Gottesdienst gefeiert mit Tieropfern. Jetzt, seit 1800 noch was Jahren, können die Juden keine Gottesdienste feiern, weil sie keinen Tempel haben. Die Synagoge ist nicht dasselbe wie der Tempel. Ja? Es ist also keine Kirche der Juden. Die eigentliche Kirche gibt es nur eine, den jüdischen Tempel, den gibt es nicht zurzeit. Das ist also der eine Raum. Der zweite Raum ist die jüdische Synagoge, das heißt Versammlungsraum. Also man könnte sagen Gemeindehaus für die Juden. Dort beten die seit langer Zeit und auch jetzt noch. Gibt es sie auch in Leipzig. Da werden auch Lesungen gehalten aus dem Alten Testament und es wird gesungen, aber eben kein Gottesdienst mit Opfer. Das gibt es nicht in der Synagoge. Und der dritte Raum, aus dem heraus der Gottesdienst gekommen ist, ist das Haus oder die Wohnung von Familien, nämlich von den ersten Christen. Die erste Gemeinde war eine Hauskirche oder ein Hauskreis. Ja, Hauskreis ist Kirche, kann man sagen. Und aus diesen Versammlungen, es heißt da, als die Kirche geboren wurde oder ihren Geburtstag hatte, so wird Pfingsten genannt, weil da 3000 Menschen an einem Tag getauft wurden vor 2000 Jahren, da heißt es dann, dass sie ständig hin und her in den Häusern zusammen waren, Gemeinschaft hatten, Abendmahl feierten, beten und an der Lehre der Apostel dranhingen. Diese vier Eigenschaften, die machen die Kirche aus und das fand bei den Christen in den Häusern statt. Und dann kann man lesen, nachdem die biblischen Schriften abgeschlossen waren, da kam keine mehr dazu, gibt es aber weitere Schriften, die später geschrieben wurden, aber nicht in der Bibel stehen. Ein heißt Didache, dann gibt es Justin, den Märtyrer, der darüber was geschrieben hat, und ein anderes Buch, Traditio Apostolica, die beschreiben Gottesdienstabläufe, wie so ein Gottesdienst damals abgelaufen ist. Im 2. Jahrhundert, im 3. Jahrhundert und etwa um 400 gibt es einen römischen Kanon. Das Wort Kanon könnte man mit Ordnung übersetzen oder eben fester Ablauf. Und ab 400 kann man sagen, ist im Groben der Gottesdienst wie heute theoretisch in der lutherischen Kirche. Theoretisch. Nämlich, dass es diese Gottesdienstordnung aus dem Jahr 400 heißt Kanon Eucharistia. Oder Eucharistie, also das Wort ist ein griechisches Wort, heißt Danksagung, Eucharistia. Die Christen sagen Dank dafür, dass Jesus Christus am Kreuz geopfert worden ist und sich geopfert hat. Dafür sagen wir Dank und bringen das Lobopfer der Lippen, wie es in der Bibel heißt. Das ist ein wesentlicher Inhalt des Gottesdienstes, dieser Dank, diese Feier des heiligen Abendmahles, wo wir sozusagen teilhaben dürfen an dem Opfer, was Jesus Christus gebracht hat. So wurde ab 400 der Gottesdienst gefeiert und dann entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte eine Tendenz, dass der Dank für das Opfer Christi in den Hintergrund trat und eher der Akt der Christen in den Vordergrund trat, dass bei jedem Gottesdienst der Priester sozusagen mit den Christen ein Opfer für Gott bringt und quasi das Opfer von Jesus wiederholt oder vergegenwärtigt im Sinne einer neuen Opferung. Das war ein wesentlicher Aspekt, den Luther dann in der Reformation kritisiert hat, weil es eben nicht biblisch ist. Und Reformation heißt eben auch zurück zur Bibel und zurück zu dieser Ordnung von etwa 400, wo eben Dank für Christi Opfer gesagt wurde. Nicht, wo wir ein Opfer bringen, dass wir also Christus opfern oder etwas tun für die Versöhnung, sondern wir nehmen es dankbar an beim Abendmahl. Das war dann Reformation. Martin Luther selber hat drei Gottesdienstordnungen verfasst, könnte man sagen, oder sollte man sagen, über drei Gottesdienstordnungen gesprochen. Denn er war kein systematischer Theologe, der Bücher verfasst hat, wo die ganze Ordnung drinsteht, sondern er hat immer dann etwas geschrieben, wenn Bedarf war. Wenn Not am Mann war, hat er einen Brief geschrieben. Wenn dort die Gemeinde nicht wusste, wie sie Gottesdienst feiern würde, hat er für sie eine Gottesdienstordnung geschrieben. Und da gibt es drei aus verschiedenen Zeiten. Die erste Gottesdienstordnung hat noch einen lateinischen Namen und ist eigentlich dasselbe wie diese Gottesdienstordnung aus dem Jahr 400. Und dieser Opfercharakter des späten Mittelalters, der ist da nur weggenommen. Das ist Formula Missae, wird das kurz abgekürzt, die Formel, also eine Formulierung der Messe. Messe ist ein anderes Wort für Gottesdienst. Das zweite Gottesdienstentwurf von Luther, den er gemacht hat, oder das zweite Modell heißt deutsche Messe, deutscher Gottesdienst. Das ist im Wesentlichen das, was wir heute haben. Und die dritte Form, die ist charismatisch. Luther war nämlich auch Charismatiker. Der sagt, eigentlich brauchen wir gar keine Gottesdienstordnung, sondern, ich zitiere sinngemäß, nicht wörtlich, sondern wenn die Christen zusammenkommen, dann soll jeder etwas haben. Hast du einen Psalm, dann sag einen Psalm, gib dir Gott ein Wort ein, dann gib ein Wort, lies aus der Bibel vor und so weiter. Und dann werden die Christen sich erbauen. Das wäre eigentlich das Beste. Und dann sagt er, weil ich aber solche Menschen, die mit Ernst Christ sein wollen, nirgendwo sehe, wollen wir lieber bei der Ordnung bleiben. So endete dieser charismatische Entwurf. Also Luther hatte eben keine Scheuklappen, sondern er sagte, das wäre theoretisch nicht schlecht, aber es ist nicht so. Wir sind eben alle nicht erlöst in dem Sinne, dass wir keine Sünder mehr sind. Und deswegen brauchen wir die Ordnung. Das sind also seine drei Entwürfe. Da kann man sich fragen, die deutsche Messe, wenn die etwas so ist wie dieser Gottesdienst aus dem Jahr 400, wie er jetzt noch in der römisch-katholischen Kirche ist, im Wesentlichen, warum wird das denn in den meisten evangelischen Kirchen heute aber nicht gemacht? Wenn Sie jetzt in der Nathanaelkirche in Gottesdienst gehen, dann ist es im ehesten so wie bei der deutschen Messe. Aber das ist inzwischen eher die Ausnahme. Wenn man sich fragt, warum wird denn das in den evangelischen Kirchen nicht gemacht, dann ist die Antwort nicht wegen der Reformation, sondern wegen der Aufklärung. Nach der Reformation gab es noch weiße Gewänder, so wie ich eins trage, wurden noch neue weiße Gewänder angefertigt. Wir haben ein Abendmahlsieblöffel von 1540, der unserer Gemeinde gehört und dauernd verborgt ist, weil er auf Ausstellungen rumgezeigt wird. Das wurde nach der Reformation angefertigt. Reformation heißt nicht Talar. Reformation heißt nicht kein Abendmahl oder keine Beichte. Das Gegenteil ist der Fall. Die Aufklärung hat diesen Zustand, den wir heute haben, bewirkt. Also ich weiß es in einem Leipziger Pfarrer an der Nikolaikirche, der hat es für seine Pflicht gehalten, im Sinne der Aufklärung, die Zahl der Abendmahlsteilnehmer in der Nikolaikirchgemeinde in einem Jahr 90% zu senken. Das war nach seiner Meinung sein großes Verdienst. Ich würde sagen, das ist einer seiner großen Schadensaktionen, die er getan hat. Das fanden die unter Aufklärung, weg von Jesus, ja. Würde ich sagen, das ist das Gegenteil von der Reformation und natürlich das Gegenteil von der Botschaft von Jesus Christus. Also das hat nichts mit der Reformation zu tun, die meisten Gottesdienste, die Sie heute erleben, sondern mit den Folgen der Aufklärung. Wie es dazu kommen konnte, dass die Kirche so schwach gegenüber der Aufklärung war, ist ein eigenes Thema. Das kann ich jetzt nicht weiter behandeln. Und wenn wir jetzt im 45. Jahr der Reformation sind, heißt das eben auch zurück zur Reformation. So lustig, wie das klingt, ja. Die Reformation sagte zurück zur Bibel und wir sagen wenigstens zurück zur Reformation, dass wir wieder zum Beispiel bei dem Thema lutherische Liturgie, lutherischen Gottesdienst feiern können. Was Gottesdienst in einem Satz gesagt ist oder in einem langen Schachtelsatz, das hat Martin Luther selber gesagt, als er den ersten Gottesdienstraum, der in der Reformationszeit errichtet wurde, selber geweiht hat. Das ist die Schlosskapelle im Schloss in Torgau. Ich war da schon mal jemand, Und da hat er die Predigt gehalten, kurz zu seinem Tod. Und da hat er folgenden Satz gesagt, und zwar, die Kirche, also diese Schlosskapelle, soll so genutzt werden, jetzt Zitat, dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Das ist Gottesdienst. Kommunikation hin und her zwischen Gott und den Gläubigen durch sein Wort. Das Wort Wort muss ich erklären. Das Wort heißt Bibel und Sakramente, weil das Wort Wort im Neuen Testament immer auch Jesus meint. Das ist vielleicht ein bisschen exzentrisch, wenn ich das jetzt sage, aber so. Vielleicht kennen Sie den Anfang des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Deswegen ist Wort bei Luther nie nur die Predigt etwa, sondern es ist die Bibel und es sind auch die Sakramente. Also Abendmahl, Taufe und Beichte. Das ist mit Wort gemeint, dass Gott mit uns redet. Er redet auch durch die Sakramente mit uns, nicht nur durch das Verlesen eines Bibeltextes. Das ist, wird heute manchmal auch etwas verkürzt wiedergegeben, wenn darüber geredet wird. Ja. Und deswegen könnte man sagen, der Gottesdienst hat zwei Brennpunkte wie eine Ellipse. Ich habe das schon mal beschrieben wie beim Zirkuszelt. Auf der Kleinmesse auf dieser Fläche steht manchmal ein Zirkuszelt mit zwei Hauptstangen. Und wenn Sie sich da das von der Seite angucken, dann geht das Zelt, also die Zeltplane geht hoch zur ersten Stange, dann hat sie eine Delle, geht so hoch zur zweiten Stange und dann geht es runter. Und so kann man sich den Gottesdienst vorstellen mit zwei Höhepunkten. Der erste Höhepunkt ist die Evangelienlesung. In der Delle kommt die Predigt. Und dann der zweite Höhepunkt ist das Abendmahl. Und dann geht es durch mit dem Segen hinaus in die Welt. Also die Predigt sollte man nicht überschätzen und das Evangelium darf man nie weglassen. Also ein Gottesdienst ohne Evangelienlesung ist kein Gottesdienst. Also nicht irgendeine Lesung aus der Bibel, aus dem vierten Buch Mose, wo dann ein Stamm aufgezählt wird, wie viele tausend Soldaten da dabei waren, sondern es muss eine Stelle aus den Evangelien sein. Und eben das Abendmahl, das Wort Gottes in Materialform, dass wir Jesus in uns aufnehmen. Und dieses Verständnis von Gottesdienst oder wie Gott handelt, dass er mit uns handelt und an uns handelt, ist auch in den lutherischen Bekenntnisschriften festgeschrieben worden. Wir haben ja in den vorherigen Vorträgen über die lutherischen Bekenntnisschriften einiges gehört. Und jetzt zitiere ich aus einer Schrift aus der Augsburger Konfession oder aus dem Augsburger Bekenntnis. Und da heißt es im Artikel 5 vom Predigtamt, ich lese wörtlich vor, um diesen Glauben an Jesus Christus zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, das Evangelium und die Sakramente gegeben, durch die er als durch Mittel den Heiligen Geist gibt. Den Heiligen Geist, der den Glauben, wo und wann er will, in denen, die das Evangelium hören, wirkt. Dieses Evangelium, was da lehrt, dass wir durch Christi Verdienst, nicht durch unser Verdienst, einen gnädigen Gott haben, wenn wir das glauben. Und es werden die verdammt, die lehren, dass wir den Heiligen Geist ohne das leibhafte Wort des Evangeliums durch eigene Vorbereitung, Gedanken und Werke erlangen. Dieser Artikel ist sehr schwergewichtig, weil er sagt, wie Gott an uns handelt, eben durch Wort und die Sakramente, was ich vorhin schon sagte. Und er enthält noch eine großartige Zusammenfassung, was in der Bibel vorkommt. Gott ist ja allmächtig, steht uns gegenüber und ist von uns nicht bezwingbar. Oder wir können Gott nicht zuzwingen. Gott, du musst jetzt mein Gebet erhören oder sowas. Ja? Das können wir nicht. Aber was Gott macht, er ist ja nicht nur allmächtig, er ist ja auch allliebend. Er bindet sich selber, er legt sich selber fest. Wir können ihn nicht festlegen, aber er selber legt sich fest und sagt, in Brot und Wein bin ich gegenwärtig. Wenn ihr das so feiert, wie ich es durch meinen Sohn gesagt habe, in dem Wort Gottes, was ich durch die Propheten und die Evangelisten gesagt habe, bin ich bei euch und rede zu euch. Gott selber legt sich fest, nicht wir legen ihn fest, er legt sich fest. Wenn man das sich auf der Zunge zergehen lässt, dann wird auch sofort deutlich, welcher Schatz der Gottesdienst ist. Und dass man natürlich das Abendmahl nicht missen kann oder nicht irgendwie verknusen kann, dass man sagt, naja, das Abendmahl, das ist etwas für Leute, die noch einen besonderen religiösen Kick brauchen oder so. Ich habe das in der jungen Kirche war das damals so, um 200 etwa, Da gab es zwei Gottesdienstteile. Erst ein Teil, wo aus der Bibel vorgelesen wurde, gebetet wurde und gepredigt wurde. Und da konnten auch Interessierte dabei sein. Und dann gab es einen zweiten Teil, da konnten nur Getaufte dabei sein und dort wurde das Abendmahl gefeiert. Und das hat sich heute in manchen Gemeinden pervertiert, also verdreht, nämlich dass es eine Veranstaltung gibt, die Gottesdienst heißt und danach kann man gehen und wer will, kann noch zum Abendmahl gehen. Damals war das Abendmahl das Wichtige, wo nicht jeder hin konnte und heute ist das der Appendix, der Wurmfortsatz. Ich sage nicht überall, ja, aber manchmal, wo, wenn man eben unbedingt braucht, dann noch hingehen muss. Das war nicht so immer, ja. Das ist nicht die Botschaft der Reformation, dass das Abendmahl was ist, was man, wenn man unbedingt es braucht, dazu nehmen kann. Und da will ich noch eins sagen: Martin Luther hat dafür sein Leben aufs Spiel gesetzt, dass die Menschen das Abendmahl so, wie es Jesus eingesetzt hat, empfangen kann. Also Brot und Wein. Das war ja 300 Jahre vorher verboten worden, durch dass die Christen auch aus dem Kelch trinken durften, 1215, und dafür hat Martin Luther sein Leben eingesetzt, unter anderem dafür, dass die unter beiderlei Gestalt, Hostie und Kelch, bekommen konnten. Und wie haben es ihm manche Christen gedankt? Jetzt sage ich es mit meinen Worten, Luther hat doch dafür gekämpft, dass wir Sonntag früh zu Hause bleiben können. Und das dafür, da hat er schwere Depressionen bekommen, weil er sich das nicht vorstellen konnte, dass das, wofür er kämpft, dass Sie Jesus Christus leibhaft aufnehmen können, sich, dass die Leute jetzt sagen, na wunderbar, brauchen wir nicht. Er hatte das sich nicht vorstellen können. Und also wenn man denkt, dass Reformation irgendwas damit zu tun hat, dort zu diesen Erkenntnissen zurückzukommen, die Martin Luther und die Reformatoren hatten, dann sollte man das wissen, wie Luther darunter gelitten hat, dass manche Leute gesagt haben, wunderbar, seit Martin Luther brauchen wir nicht mehr in die Kirche zu gehen. Das hat er überhaupt nicht gemeint, sondern er hat Elemente aus dem Gottesdienst, die der Bibel widersprachen, abgeschafft. Aber auch nur das, nicht mehr. Er selber hat gesagt, wenn ein Welschmann, also ein Italiener, in Wittenberg in den Gottesdienst käme, der würde außer der Sprache gar nicht merken, dass das lutherisch ist. Der würde denken, er wäre in einer katholischen Messe. Und zu dem Thema, welche Sprache im Gottesdienst benutzt wird, komme ich dann noch. Also das Unwahrscheinliche, was aus der Bibel kommt und was in den Bekenntnisschriften formuliert wird, ist, dass der allmächtige Gott sich selber festlegt, dass man ihm begegnen kann, in Wort und in Sakramenten. Wie kann man sich jetzt Liturgie vorstellen, wozu ist die nötig? Martin Luther hat es erkannt, in der Realität ist es nicht so, dass man einfach zusammenkommt und dann hat jeder ein Wort von Gott und dann erbaut man sich irgendwie gegenseitig. So sind wir nicht, wir sind schwach. Und deswegen ist es am ehesten so, dass man sich vorstellen kann, die Liturgie wie ein Geländer. Die leitet uns an, dass man daran wie an einem Handlauf durch den Gottesdienst gehen kann und frei ist für die Begegnung mit Gott. Und das Ziel ist durch diese Geländerfunktion der Liturgie, dass man wirklich sich konzentriert auf das Wort Gottes und auf das Abendmahl, auf die Gebete und dass man nicht denkt, etwa, dass immer der Pfarrer im Mittelpunkt steht und dort eine Singübung hält, wie schön er singen kann oder dass er seine neueste Kollektion an Gewändern zeigt und auch nicht, dass der Gottesdienst zur Bühne wird, wo verschiedene Gemeindeglieder vorkommen und sagen, ach, ich habe noch was Tolles erlebt und ich habe noch was Tolles erlebt und guckt mal, sondern dass Gott im Mittelpunkt steht. Die Liturgie hat unter anderem die Aufgabe, die nicht festgelegten Worte auf ein Minimum zu reduzieren. Sonst hören Sie im Alltag immer Gequatsche, ohne Ende. Und der Gottesdienst hat die Liturgie hat das Ziel, dieses Gequatsche zu reduzieren, zum Beispiel vom Pfarrer, ja, dass der nicht dauernd noch sagt, was er noch erlebt hat gerade. So, das kann er im Kirchenkaffee erzählen oder was anderes, wann anders, aber eben nicht im Gottesdienst, weil es uns Menschen ganz schwer fällt, uns zu konzentrieren. Und in unserer heutigen Zeit mit den vielen Reizen und Ablenkungen ist es schwerer noch als früher. Früher gingen die Predigten über eine Stunde, manchmal drei Stunden. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass die Leute am Ende noch wussten, was der Pfarrer gesagt hat. Bei Kindern weiß man, dass die nach 20 Minuten, wo die Werbeblocks bei dem privaten Fernsehen sind, dass die da aufs Klo müssen und nicht länger als 20 Minuten zuhören können. Die Predigten sind jetzt meistens auch nicht länger als 20 Minuten, weil auch die Erwachsenen meistens danach schon mal einen Aufmerksamkeitsknick haben. Die Liturgie hilft dazu, dass man aufmerksam bleibt. Deswegen will ich die Liturgie auch noch mit etwas anderem vergleichen, nicht nur mit einem Geländer, sondern auch mit einem Brühwürfel. Wenn Sie einen Brühwürfel, also so einen Suppenwürfel, kennen Sie sicher alle, ja? wenn man mal als Mann allein in der WG gewohnt hat, dann weiß man, wozu sowas wichtig ist, ernährt man sich davon lange Zeit, ja. Also, hochkonzentriert, das könnte man nicht in den Mund nehmen, wenn man sagt, ich möchte mal ein bisschen Kräutersuppengeschmack haben, das wäre einfach zu viel. Hochkonzentriert. Und so ist die Liturgie im Gottesdienst hochkonzentriert, da stecken Erfahrungen, jahrhundertelange Glaubenserfahrungen von Menschen drin. Dort ist nichts zufällig oder nicht durchdacht. Zum Beispiel stecken auch ganz viele Bibelstellen, Bibelzitate in der Liturgie drin. Und ich erlebe das, wenn ich im Urlaub bin, da habe ich dann immer mal schmerzhafte Erlebnisse, dass dann Teile der Liturgie geändert werden und man merkt gar nicht, damit habe ich gerade die Bibel geändert. Das merkt man natürlich nur, wenn man die Bibel kennt und weiß, dass das gerade ein biblisches Zitat war, was ich da verändert habe, um es mal ein bisschen toller zu machen oder so. Die Bibel ist ein Konzentrat von Glaubenserfahrungen. Und wenn man zum Beispiel sich von der Liturgie verabschiedet und sagt, das brauchen wir nicht, ja, dann merkt man, dann bläht sich alles auf. Wenn man sagt, ich will das Konzentrat nicht, dann hat man zwei Varianten. Entweder ich behalte dieselbe Menge an Inhalten, die behalte ich, das heißt, der Gottesdienst wird doppelt so lang, oder, naja, der Gottesdienst darf ja nicht länger als eine Stunde sein, das ist ja das Wichtigste am Gottesdienst, dass er 60 Minuten ist. Das heißt, ich muss die Hälfte weglassen, zum Beispiel Abendmahl. Habe ich schon erlebt, es wird kein Abendmahl gefeiert aus Zeitgründen. Wenn man sich überlegt, Gott hätte sich die Schöpfung der Welt gespart und wäre gleich zum siebten Tag übergegangen, ja, weil er ausruhen wollte. Da gäbe es uns gar nicht, also es ist ein bisschen schwierig. Jetzt auch nochmal physikalisch gesprochen, die Liturgie ist hochkonzentriert. Und wenn man diese Konzentration auflöst, dann nimmt die Entropie zu. Kennen Sie diese Hauptsätze der Werbelehre? Sie kennen sie als Ingenieur. Also Entropie heißt Verteilung. Ja. Entropie heißt, wer zu Hause sauber macht, der Staub verteilt sich von alleine unter den Schrank. Theoretisch könnte es auch ein Naturgesetz geben, dass sich der Staub von alleine in den Mülleimer versammelt. Macht er aber nicht. Aber der macht sich von alleine unter den Schrank und die müssen den mühsam dort vorklammern. Und so ist das mit der Liturgie auch, wenn sie diese Konzentration aufgeben, dann verteilt sich das alles. Dann wird es immer schwieriger, das Ganze zu haben. Und dann haben sie entweder so einen langen Gottesdienst, dass sie nicht mehr alles aufnehmen können, weil sie zwischendurch einschlafen oder eben nicht mehr aufnahmefähig sind, oder sie lassen eben vieles weg, wie zum Beispiel die Beichte und das Abendmahl und die zweite Lesung im Gottesdienst und. Und noch mit einem Wort aus der Hirnforschung gesprochen, wenn die Konzentration abnimmt, wenn man die Liturgie verlässt, dann nimmt der Affengeist zu. Ich sagte vorhin schon mal das Wort Gequatsche. Es gibt das Wort Affengeist kommt aus dem Hinduismus. Die beschäftigen sich auch viel mit Konzentration und Fokussierung. Und die haben, was die heutige Hirnforschung Alpha-Wellen, Gamma-Wellen und Theta-Wellen nennt, haben die Affengeist genannt und noch andere Geister nach den verschiedenen Tierarten. Und der Affengeist ist, dass ich denke, habe ich einen Herd ausgemacht, habe ich abgeschlossen, habe ich einen Schlüssel stecken lassen, wo steht mein Auto jetzt? Solche lauter Alltagsgedanken, wenn die einen im Gottesdienst beschäftigen, kann man sich nicht auf Gott konzentrieren. Das kann kein Mensch, ja? Weil man immer an andere Sachen denkt. Diese Gedanken sind nicht schlecht, die sind zum Teil lebensnotwendig, aber es ist wichtig, dass man eine Zeit hat, wo man nicht an sowas denken muss. Habe ich die Schnitten für morgen für die Kinder geschmiert und so weiter und so fort. Und was in einem durch den Kopf geht, habe ich die Mülltonnen rausgestellt, muss ich einen Briefmarken kaufen und. Ja, und die Liturgie ist dazu da, dass das beim Gottesdienst nicht mich beschäftigt. Ja, sondern dass man bei der Gehirnforschung sagt, weggeht über die Alpha Wellen hin zum Theta-Zustand und dann zum Delta-Zustand. Das ist eine Gehirnfrequenz zwischen 0,5 und 4 Hertz. Also ganz ruhig geht das. Und da wird zum Beispiel in der Psychologie und der Biologie, damit werden verbunden mit dieser ruhigen Frequenz Bauchgefühl, Unterbewusstsein, übersinnliches Heilung, Wachstums, Hormonausschüttung und Immunsystemregeneration. Dieser Geisteszustand tut Körper und Geist gut. Und der ist aber schwer herzustellen. Der kommt nie von alleine. Sondern dazu dient die Liturgie, dass man in diesen fokussierten Zustand gelangt. Ja, das wollte ich sagen, was der Sinn der Liturgie ist. praktisch wollte ich noch sagen, wie der Gottesdienst aufgebaut ist in der zwei Ordnungsprinzipien. Das lateinischen Worte heißen Ordinarium, die Ordnung, ich möchte mal sagen die reguläre Ordnung, die dauerhafte Ordnung und dann ein Proprium, das heißt Eigenschaft. Da könnte man sagen, das ist das besondere Gesicht, was jeder Gottesdienst hat, je nachdem, an welchem Festtag oder Sonntag er gefeiert wird. Man kann sich gut vorstellen, bei Weihnachten ist das Besondere, das Proprium des Gottesdienstes, dass es alles sich um die Geburt von Jesus dreht. Da gibt es also dann Gebete, die sich um die Geburt von Jesus drehen. Da gibt es eben Weihnachtslieder, die wir alle kennen. Theologisch kann man auch O Haupt voll Blut und Wunden singen am Heiligen Abend. Ja, dass Jesus gekreuzigt wurde für uns, das ist völlig korrekt. Aber das Proprium hilft uns, dass diese Themen von der Geburt von Jesus, seiner Hinrichtung, seiner Auferstehung, die Ausgießung des Heiligen Geistes über das Jahr verteilt ist, dass wir uns eben auch dort fokussieren können auf verschiedene Aspekte des Heilshandelns Gottes. Das ist das Proprium. Also zwei, Ordinarium und Proprium, kommen in jedem Gottesdienst vor. Ordinarium ist das, was immer kommt, und Proprium das, was immer wechselt. Zum Beispiel, welche Texte vorgelesen werden aus der Bibel. Ja, dazu könnte ich natürlich viel mehr sagen, wenn jemand das interessiert, kann er mich auch fragen. Im Gesangbuch kann man dazu was lesen, im dicken Gesangbuch oder der Nummer 954 kann man das alles nachlesen, also einiges davon jedenfalls. Da kann man auch nachlesen, worüber der Pfarrer gerade predigt.